Künstliche Intelligenz ist gerade ein Modethema, das ist ja en vogue, es ist in den Medien, es wird Ihnen immer wieder begegnet sein in den vergangenen Wochen und Monaten, in unterschiedlichen Kontexten. Und meine Erfahrung selbst, oder bei mir selbst beim Studium dieses Themas, war eben, dass wir nicht viel darüber wissen, wie das heute funktioniert. Deswegen habe ich jetzt bei meinem Vortrag auch wirklich sehr basal angefangen. Wenn jetzt hier Leute vorgebildet sind zu dem Thema, dann bitte ich das zu entschuldigen. Bitte um Nachsicht, auch mit Blick auf die anderen Teilnehmer, die sich vielleicht nicht so gut mit dem Thema auskennen. Als Titel habe ich gewählt, Verhalten ohne Verantwortung, kann eine künstliche Intelligenz moralisch handeln? Auch wenn es uns nicht immer bewusst ist, so bestimmt doch künstliche Intelligenz bereits jetzt unseren Alltag. Sie steckt in unseren Handys, in Amazon, Netflix und Google. KI erkennt Krebszellen, spielt Schach, Go und Poker besser als alle Menschen. KI ist in der Lage, unsere politischen Präferenzen vorherzusagen, unser Kaufverhalten zu analysieren und passgenaue Angebote zu unterbreiten. KI ist zuständig für den Hochfrequenzhandel an der Börse und schon längst könnte KI auch unser Auto sicher durch den Straßenverkehr steuern. Wir übertragen künstlich intelligenten Maschinen an all diesen Stellen zunehmend Autonomie. Und dabei steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese künstlichen Akteure moralische Probleme lösen müssen. Wie aber lassen sich KI-Systeme entwickeln, die zur autonomen Lösung moralischer Probleme in der Lage sind? Welche ethische Theorie lässt sich auf künstliche Akteure anwenden? Und welche Rolle spielt dabei der Versuch, menschliches Verhalten mithilfe eines künstlichen Gehirns zu simulieren? Stellen Sie sich folgendes nicht ganz beliebiges Szenario vor. Ein autonomes Sanitätsfahrzeug ist auf dem Weg zur Front, wo es die Soldaten mit medizinischem Gerät und Material versorgen soll. Auf dem Weg entdecken die Sensoren des Fahrzeugs im Straßengraben einen verwundeten Menschen, vielleicht einen Soldaten, vielleicht einen Zivilisten. Das ist nicht weiter von Bedeutung, aber nehmen Sie an, dass das autonome Fahrzeug grundsätzlich in der Lage ist, den Notleidenden zu versorgen und dafür anzuhalten. Sollte es dies in der gegenwärtigen Situation tun oder sollte das Fahrzeug zuerst den gegebenen Auftrag ausführen, die Soldaten an der Front zu beliefern? Schließlich warten diese sicher bereits auf den Nachschub. Und wenn es helfen sollte auf der anderen Seite, wie umfangreich sollte seine Hilfe ausfallen? Vielleicht haben Sie es schon gemerkt, dieses Szenario ist an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter angelehnt. Jesus beschreibt im Lukas-Evangelium, dass der Samariter anhält und den Verwundeten, der zu seinem Nächsten geworden ist, mit allem Nötigen versorgt. Mehr noch, der Samariter bringt den Verwundeten in eine Herberge und bezahlt dem Wirt die Unterbringung und die weitere Pflege. Er übernimmt Verantwortung für seinen Nächsten. Wir könnten jetzt hingehen und die Erzählung Jesu in eine Regel übersetzen. Immer wenn ein autonomes Fahrzeug einen Verwundeten am Straßenrand sieht, soll es alles Mögliche tun, um ihm zu helfen. Aber ist diese Regel wirklich sinnvoll und allgemeinverbindlich? Ist es nicht in unserer konkreten Situation die vorrangige Aufgabe des Sanitätsfahrzeuges, die Soldaten an der Front zu versorgen? Ich lasse diese Frage bewusst offen. Sie soll nur auf ein Problem aufmerksam machen, das sich bei der Entwicklung künstlichen moralischen Verhaltens eröffnet. Nämlich, dass autonome Maschinen in Dilemmata geraten können, die wir im Prozess der Programmierung nicht vorhergesehen haben. Ob und wie künstliche Akteure, wie zum Beispiel autonome Fahrzeuge oder Pflegeroboter, dann moralische Probleme lösen können, ist die Frage, mit der ich mich zurzeit in meiner Arbeit beschäftige. Und zwei Fragen aus dieser Arbeit möchte ich heute Abend mit Ihnen hier diskutieren. Wie lernen künstlich intelligente Maschinen komplexes Verhalten? Und wie hilft Ihnen dies insbesondere bei moralischem Handeln, das ja auch maßgeblich durch Verantwortung ausgezeichnet ist? Zunächst einmal können wir die Frage stellen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Nun, in Kürze meint künstliche Intelligenz die Fähigkeit einer Maschine, sich so zu verhalten, als wäre sie ein Mensch. Diese zugegebenermaßen sehr allgemeine Eigenschaft lässt sich mithilfe eines Tests überprüfen, der auf den Computerwissenschaftler Alan Turing zurückgeht. Der sogenannte Turing-Test geht im Grunde genommen folgendermaßen. Eine Testperson wird via Live-Chat mit einem Computer und einem Menschen verbunden, die sie nicht sehen kann. und hat jetzt die Möglichkeit, sich mit diesem über Live-Chat mit den beiden zu unterhalten. Nach etwa 5 Minuten wird die Testperson gefragt, wer von den beiden Gesprächspartnern der Computer und wer der Mensch ist. Die Aufgabe des Computers ist es, den Gesprächspartner, die Testperson hier davon zu überzeugen, dass sie der Mensch ist. Die Aufgabe des Menschen ist es, dem Fragesteller, der Testperson hier, bei der korrekten Lösung des Problems zu helfen. Turing sagt, der Computer ist intelligent, wenn er in mindestens 30% der Fälle fälschlicherweise für den Menschen gehalten wird. Man kann dann, so meint Turing, sagen, dieser Computer sei intelligent. Und Turing war der Überzeugung, dass bis Ende des 20. Jahrhunderts es möglich sei, ein Programm zu schreiben, das in der Lage wäre, diesen Test zu bestehen. Er meinte auch, dass sich bis dahin die Redeweise von der denkenden Maschine durchsetzen werde. Man würde dann sagen können, diese Maschine denkt, ohne damit rechnen zu müssen, dass einem widersprochen wird. Heute unterscheiden wir 2 Formen von künstlicher Intelligenz. Einmal die schwache künstliche Intelligenz, das meint in der Regel alle möglichen Maschinen, die konkrete Aufgaben so gut wie oder sogar besser als menschliche Experten in ihrem jeweiligen Fachbereich lösen können. Die starke KI hingegen ist ein Programm, das dem menschlichen Verstand unabhängig vom Aufgabenbereich in nichts nachsteht. Wir kennen viele Formen schwacher künstlicher Intelligenz. Eine starke KI hingegen gibt es bis heute noch nicht. Den Vergleich zwischen Mensch und Maschine, wie der Turing-Test ihn vorschlägt, nutzen wir hingegen mittlerweile in vielen Bereichen als Gütekriterium auch für schwache künstliche Intelligenz. Ich will Ihnen kurz eine Liste von Beispielen vorstellen, von denen Ihnen die ein oder andere bekannt sein könnte. Der Computer Deep Blue, das aus dem Haus IBM, der 1997 den damaligen Schachweltmeister Kasparov, hier links im Bild, unter Turnierbedingungen schlagen konnte, war nach den Standards des 20. Jahrhunderts eine künstliche Intelligenz. Allerdings unterscheidet er sich maßgeblich von den Programmen, die heute künstliche Intelligenz aufweisen. Bei Deep Blue handelte es sich aus heutiger Sicht lediglich um einen damals sehr mächtigen und gleichzeitig sehr stark spezialisierten Computer. Wenn Ihnen Amazon ein Buch vorschlägt, das Sie interessieren könnte, Netflix Ihnen eine Serie vorschlägt, die Ihnen vielleicht gefällt, oder Cambridge Analytica Ihre politischen Präferenzen vorhersagt, dann nutzen Sie dafür ein mathematisches Modell, das ein wesentlicher Baustein moderner künstlicher Intelligenz ist. Wenn AlphaZero lernt, Go zu spielen, Schach oder Shogi, wenn Siri, Alexa oder Cortana mit Ihnen reden, wenn Kameras am Berliner Südkreuz Ihr Gesicht erkennen oder wenn Google einen Text oder eine Internetseite in eine andere Sprache übersetzt, dann handelt es sich dabei um Beispiele für schwache künstliche Intelligenz. Und bei diesen Beispielen ähnelt das Verhalten der Maschine dem natürlichen Verhalten des Menschen in den jeweiligen Bereichen, in denen es angewandt wird. Einen wesentlichen Einwand gegen Turings Redeweise von der denkenden Maschine möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Die wurde bereits 1980 vom Philosophen John Searle formuliert. Sein Einwand geht im Grunde genommen folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, ich säße in einem Zimmer und hätte nichts bei mir, außer ein chinesisches Märchenbuch und ein Regelwerk in deutscher Sprache, das es mir erlaubt, chinesische Zeichenkolonnen zu verarbeiten. Ich spreche kein Chinesisch und wäre vermutlich nicht mal in der Lage, chinesische von japanischen Zeichen zu unterscheiden. Stellen Sie sich nun weiter vor, ein Chinese reicht mir durch die Tür einen Zettel mit Fragen zu den Märchen in meinem Buch. Die Fragen sind ebenfalls auf Chinesisch. Und mit Hilfe meines recht umfangreichen Regelwerks wäre ich nun aber in der Lage, die Frage, die ich genauso wenig verstehe wie den Inhalt des chinesischen Märchenbuches, zu beantworten. Eine Seite in diesem Regelwerk sähe vielleicht so aus, ja, wenn Sie diese Form von Zeichen sehen und danach kommt diese Form von Zeichen und dann diese Form von Zeichen, dann nutzen Sie diese Form von Zeichen und anschließend diese Form von Zeichen hier. Ja. So ungefähr sähe mein Regelwerk aus. Ja. Nun, ich bin also weder in der Lage, die Märchen zu verstehen, noch die Fragen, die mir dazu gestellt werden. Ich wüsste vielleicht noch nicht mal, dass es sich um Märchen handelt. Aber mit Hilfe meines Regelwerks bin ich jetzt in der Lage, diese Fragen zu dem Märchen zu beantworten, die Antwort zu Papier zu bringen und wieder hinauszugeben. Wir wiederholen dieses Spiel viele Male, vielleicht sogar so oft, dass ich die Regeln meiner Anleitung bald auswendig kann. In der Tat kenne ich aber nach wie vor weder den Inhalt der Märchen, noch die Bedeutung der Frage oder meiner Antworten. Ich bin lediglich sehr gut darin, chinesische Zeichen in angemessener Weise zu verarbeiten. Der Chinese vor der Tür, der mich bei der Arbeit nicht beobachten konnte, akzeptiert meine Antworten aber als lupenreines Chinesisch. Müsste er nicht zu der Überzeugung kommen, dass ich des Chinesischen mächtig bin? Vielleicht ja, aber, und das ist die entscheidende Einsicht bei diesem Beispiel, auch wenn es für den Beobachter so aussieht, als könnte ich Chinesisch lesen und schreiben, heißt das noch nicht, dass ich Chinesisch auch verstehe. In diesem Gedankenexperiment stehen der Raum und ich natürlich für die Recheneinheit eines Computers, mein umfangreiches Regelwerk für dessen Software. Ich bitte Sie, diesen Unterschied zwischen den beobachtbaren Verhalten und den tatsächlichen Fähigkeiten des Computers oder der künstlichen Intelligenz im Hinterkopf zu behalten. Ich halte diese Einschränkung für wesentlich und wir werden an späterer Stelle noch darauf zurückkommen. Wie aber lernen Maschinen komplexes menschenähnliches Verhalten? Nun, künstliche Intelligenz wird heute nicht mehr wie ein herkömmliches Computerprogramm von Menschen geschrieben. Es besteht nicht mehr einfach nur aus einer Vielzahl unumstößlicher Regeln. Das Verhalten einer modernen KI ist damit aber auch nicht mehr unmittelbar auf die Entscheidung eines Menschen im Prozess der Programmierung zurückzuführen. Der vielversprechendste Weg zu künstlicher Intelligenz ist heute das sogenannte Deep Learning. Maschinen lernen dabei im wahrsten Sinne des Wortes komplexes Verhalten mithilfe dreier wichtiger Komponenten. Erstens bezahlbare Hochleistungsrechner, zweitens große Datenmengen und drittens künstliche neuronale Netze. Diese drei Faktoren zusammen machen den Fortschritt in der modernen künstlichen Intelligenz aus. Nun, was meine ich, wenn ich von bezahlbaren Hochleistungsrechnern spreche? Ich denke, viele von Ihnen haben eine ungefähre Vorstellung. Während die Rechenleistung der besten Computer weltweit von Jahr zu Jahr exponentiell anwächst, ist sie gleichzeitig für Privatleute erschwinglich und kompakter geworden. Heute betreiben große Unternehmen riesige Serverfarmen, die immense Rechenprozesse durchführen. Aber auch der Personal Computer wird immer leistungsstärker und effizienter. Und letzten Endes beruhen sie auf derselben Technologie. Ein kurzes Beispiel, der Go-Computer AlphaGo, der vor 2 Jahren den Go-Weltmeister Lee Sedol geschlagen hat, der lief auf einem ganz normalen, handelsüblichen ThinkPad. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also da war keine große Rechenleistung dahinter. Ich denke auch, Big Data ist jedem ein Begriff. Bei allem, was wir heute tun, produzieren wir Daten. Beim Einkaufen, beim Telefonieren und besonders bei allem, was wir im Internet tun. Daten werden nicht nur in großen Mengen produziert, sondern können in den eben angesprochenen Serverfarmen gespeichert und mit Hilfe großer Rechenleistung analysiert werden. Die Daten können so nicht nur benutzt werden, um effizienter Werbung zu verschicken, sondern auch, um das Verhalten von Menschen zu simulieren. Eine große Datenmenge kann aber auch einfach das häufige Wiederholen und Variieren einer bestimmten Tätigkeit sein. Zu dieser Tätigkeit liegt dann eben nachher eine Menge verschiedener großer Daten vor. Naja, und damit sind wir beim dritten und entscheidenden Punkt. Die große Neuerung, von der ich glaube, dass die wenigsten sie bisher kennen oder verstanden haben. Und ich fürchte, dass sie auch am Ende dieses Abends nicht ganz verstanden haben werden, wie es denn funktioniert. Aber ich versuche Ihnen eine Idee davon zu vermitteln. Künstliches neuronales Netzwerk bezeichnet eine Softwarearchitektur, deren Aufbau und Funktionsweise vom menschlichen Gehirn inspiriert ist. Aktivitäten im menschlichen Gehirn, nur mal kurz, um das zu rekapitulieren, spielen sich in den Neuronen ab, die über Synapsen miteinander verbunden sind und so ein weit verzweigtes neuronales Netz bilden. Informationen fließen in Form elektrischer Ströme durch das neuronale Netz in unserem Gehirn. Diese Informationen nehmen wir in der Regel über Nervenzellen wahr, zum Beispiel in unserem Auge, ich sehe diesen Gegenstand. Die Information, dass ich den Gegenstand sehe, gelangt dann als elektrischer Impuls in mein Gehirn, wird dort verarbeitet in den Neuronen und erzeugt eventuell eine Reaktion, zum Beispiel ich greife dieses Glas und trinke einen Schluck. Das ist mit Sicherheit stark vereinfacht, liegt aber im Prinzip so dem künstlichen neuronalen Netzwerk zugrunde. Ein Solches künstliches neuronales Netzwerk besteht aus einer Eingangs- und einer Ausgangsebene. Also hier links ist eine Eingangs-, rechts ist eine Ausgangsebene, die wiederum aus einzelnen künstlichen Neuronen bestehen. Und dazwischen sind viele weitere Ebenen von Neuronen, die sogenannten verborgenen Ebenen. Diese Neuronen sind untereinander verbunden, genauso wie die Neuronen in unserem Gehirn. Und was in unserem Gehirn eine spezialisierte Nervenzelle ist, ist in diesem künstlichen neuronalen Netzwerk ein Rechenelement. Da passiert also im Prinzip in jedem dieser kleinen blauen Punkte passiert eine bestimmte Rechnung. Und zwar werden einkommende Signale aufsummiert und dieses Neuron feuert seinerseits eine Information an andere Neuronen weiter, wenn ein bestimmter Schwellenwert in dieser Summe überschritten wird. Und so wandert Information, die in das Netzwerk eingegeben werden, einmal durch das Netzwerk durch und erzeugen am Ende einen Output, eine Ausgabe. Ein klassisches Beispiel, wie Sie hier sehen können, ist, man gibt ein Bild von einem Hund ein. Das Netzwerk analysiert dann normalerweise mit wesentlich mehr Neuronen bei der Eingabe dieses Bild. Und dann sind hier auch wesentlich mehr Ebenen in dem Netzwerk und am Ende kommt irgendwas raus. Und hier kommt jetzt das Lernen ins Spiel. Das Netzwerk wird nicht von einem Menschen so programmiert, dass einer bestimmten Eingabe automatisch eine entsprechende Ausgabe zugeordnet wird. Das Netzwerk wird vielmehr mit vielen, 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 und damit meine ich ungefähr 10 Millionen oder 10 Milliarden Beispielen im Idealfall, gespeist. Verzeihung. Und wird darauf trainiert, die entscheidenden Eigenschaften selbst zu erkennen, die nötig sind, um einen Hund als Hund zu identifizieren und ihn beispielsweise von einer Katze zu unterscheiden. Dieser Lernansatz, bei dem das Netzwerk mit einem großen Datensatz lernt, Muster zu erkennen, heißt Darstellungslernen. Dieses Darstellungslernen wird zum Beispiel bei der Gesichts- oder Spracherkennung genutzt. Dabei kann das Netzwerk Muster in Daten erkennen, ohne dass ein Versuchsleiter das Netzwerk in seinem Prozess korrigiert. Das Netzwerk kann aber durchaus auch von einem Versuchsleiter kontrolliert werden, indem der dann sagt im Laufe des Trainings, ja, das war eine richtige Ausgabe, weiter so, oder diese Ausgabe war falsch, probier es bitte nochmal. Dieses Prinzip des Lernens, wie das hier genutzt wird, geht auch schon auf Turing zurück. Er schrieb, die Maschine muss so konstruiert werden, dass Ereignisse, die einem Bestrafungssignal unmittelbar vorausgingen, sich nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit wiederholen, während ein Belohnungssignal die Wahrscheinlichkeit für eine Wiederholung derjenigen Ergebnisse, die es auslösten, erhöhen würde. Also es ist im Grunde genommen genauso, wie wir auch lernen. Wenn ich als kleines Kind versuche zu laufen und ich falle hin, dann merke ich, ich habe irgendwas falsch gemacht und dann versuche ich beim nächsten Mal, es anders nochmal zu wiederholen. Und das mache ich so lange, bis ich irgendeine Strategie gefunden habe, die mir hilft, mich auf zwei Beinen fortzubewegen. Nun, die Theorie der künstlichen Neuronen, die diesem Prozess zugrunde liegt, stammt sogar aus den 40er Jahren. Also die Theorie, die diesen Elementen zugrunde liegt, stammt aus den 40er Jahren. Aber erst Anfang dieses Jahrtausends, also ungefähr um 2006, waren die nötige Rechenleistung und Beispieldaten in ausreichender Zahl vorhanden, um diese Netzwerke erfolgreich zu trainieren. Eine zweite Variante des Lernens ist das sogenannte verstärkende Lernen. Man gibt einem Netzwerk eine Aufgabe, etwa ein Spiel zu gewinnen oder einen Stab zu balancieren. Und das Netzwerk probiert und variiert sein Verhalten so lange, bis es die Aufgabe erfolgreich meistert. Ja gut, das war das, was ich gerade im Prinzip schon angedeutet habe. Hier mal zwei kurze Beispiele, um das Prinzip zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier einfach so geht. Ich klicke das mal hier an. Also dieses System hier, das ist ein Roboter, der ist verbunden mit einem Computer. Und dieser Computer und dieser Roboter, die haben keine Ahnung von Physik, von Schwerkraft oder sonst irgendwelchen Dingen. Ja? Das Einzige, was dieser Roboter weiß, er soll den Stab, der hier an seiner Freiheit hängt, balancieren, also in die Senkrechte bringen. Und dieser Roboter probiert das am Anfang einfach ein bisschen aus. Was passiert eigentlich, wenn ich mich nach rechts und links bewege? Weil was anderes kann er nicht. Naja, und er merkt halt irgendwann, okay, das schwingt hin und her und mich langsam zu bewegen bringt irgendwie nichts und mich ganz stark nach rechts zu bewegen bringt irgendwie nichts. Naja, aber nach 30 Versuchen schafft er es irgendwann, die Stange aus diesem unteren Bereich in die Waagerechte zu bringen. Immerhin. Und das macht er immer so weiter und nach 80 Versuchen ist er irgendwann in der Lage, die Stange sogar einmal rumzuspringen. Ja? Sie bleibt noch nicht stehen, aber er hat jetzt gemerkt, aha, okay, irgendwie kriege ich das hin, dass die Stange über die Horizontale in die Vertikale kommt. Ja? Und nach 180 Versuchen schafft er das. Das klappt noch nicht sofort, der muss ein bisschen sich hin und her bewegen, aber irgendwann schafft er das. Und weitere 50 Versuche später ist er nicht nur ziemlich schnell, jetzt, komm schon, ja, sondern er ist irgendwann auch in der Lage, dieses System so stabil zu halten, dass es auf Einflüsse aus der Umgebung reagieren kann. Sie werden das jetzt gleich sehen. Der bringt ihn relativ schnell hoch. 1, 2, hopp. Und jetzt kommt jemand von rechts ins Bild. Jetzt gleich. Und stößt dagegen. Erstmal ganz sachte, aber das System merkt das und reagiert darauf. Wie gesagt, dieses System hat keine Tastsinne, es reagiert auf auf die Umgebungseinflüsse. Ja. Ein zweites Beispiel kommt aus dem Hause Google. Hier hat man einen humanoiden Agenten programmiert, der lernen soll zu stehen und dann sich zu bewegen von einem Punkt zum anderen und dann irgendwann auch Hindernisse zu überwinden. Leider ist der Lernprozess hier nicht so gut dokumentiert wie gerade bei der Maschine mit der Stange, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Der Witz ist, dass dieser virtuelle Akteur sehr unterschiedliche Weisen der Fortbewegung entwickelt. Ja, mal läuft er vorwärts, mal läuft er rückwärts. Dann fängt er an, mit gehobenen Armen und irgendwann mit ausgestreckten Armen zu rennen. Und die dritte Different Solution ist auch besonders amüsant. Er steht also auf und bewegt sich also mit so Purzelbäumen vorwärts. Ja. Ja, was hat man als nächstes gemacht? Man hat den also auf unebenes Terrain gestellt. Also dieser Agent läuft jetzt nicht mehr einfach nur über eine flache, plane Ebene, sondern soll lernen, über unebenen Boden zu laufen und Hindernissen auszuweichen. Das Interessante ist, die einzige Aufgabe, die die Maschine hat, ist oder dieser Agent hat, ist von A nach B, also eine Strecke möglichst direkt zu überwinden. Und er lernt trotzdem dabei, nach links und rechts auszuweichen. Oder eben Hürden zu überschwinden oder über Abgründe zu springen. Naja, manchmal sind diese Fortbewegungsstile etwas eigentümlich. Aber der entscheidende Punkt ist, dass der künstliche Akteur komplexes Verhalten lernt, indem er das Zusammenspiel des eigenen Körpers mit der Umgebung analysiert, selbst Erfahrungen macht und sein Verhalten auf die Reaktionen aus der Umgebung anpasst. Und am Ende sogar in der Lage ist, auf diesem wackelnden Boden sich fortzubewegen, den er vorher nie gesehen hat. Ja? Und selbst dann noch, wenn jemand kommt und an ihm zieht oder auf ihn draufschießt oder so, also wenn irgendwie Kräfte auf ihn einwirken. Und das hat diese Maschine gelernt, also völlig ohne, dass ein Versuchsleiter gesagt hat, jetzt tu dieses oder probier noch mal jenes, sondern die einzige Aufgabe war, wenn je weiter du nach vorne kommst, desto mehr Belohnung bekommst du. Und so hat diese Maschine das gelernt. Nun, was macht künstliche Intelligenz so besonders? Wie ich eingangs gesagt hatte und wie die verschiedenen Beispiele verdeutlichen sollten, verdankt sich das Verhalten dieser künstlichen intelligenten Systeme nicht unmittelbar einem konkreten Algorithmus, der jede Bewegung vorgibt. Vielmehr verdankt sich das Verhalten einer modernen KI der Tatsache, dass das System selbstständig aus Beispielen abstrahieren und Lösungswege finden kann. Um den Unterschied zu verdeutlichen, ich habe das noch nicht zu Ende geguckt, das Video. Um den Unterschied zu verdeutlichen, versuche ich Ihnen ein praktisches Beispiel zu geben. Zunächst einmal stellen wir uns vielleicht die Frage, was ist eigentlich ein Algorithmus? Nur um Sie auf den neuesten Stand zu bringen. Also ein Algorithmus kann man sich ungefähr so vorstellen. Nehmen Sie eine IKEA, die Bauanleitung für ein IKEA-Regal. Dann liefert diese Anleitung eine Lösung für ein konkretes Problem. Nämlich das Problem, Sie haben ein unaufgebautes IKEA-Regal. Jetzt nehmen Sie die Anleitung und diese Anleitung liefert Ihnen eine definitive Lösung, die zum Ergebnis fertiges Regal kommt. Wollen Sie jedoch lernen, wie man ein Fahrrad fährt oder läuft und dabei die Balance hält, wie man einen Hund von einer Katze unterscheidet oder einem Krebstumor von gesundem Gewebe oder wie man auf einer Straße ein Auto erkennt, kann Ihnen eine Anleitung nicht immer weiterhelfen. Sie lernen und verbessern diese Fähigkeiten durch Erfahrung. Theoretisches Wissen über Schwerkraft, ganz gleich wie präzise es ist, wird Ihnen nicht dabei helfen, Fahrradfahren zu lernen. Sie brauchen dafür eigene Erfahrungen. Das erfahrungsbasierte praktische Wissen, das es Ihnen erlaubt, zu balancieren, beim Schach einen guten Zug zu erkennen oder einen Tumor von gesundem Gewebe zu unterscheiden, nennt man Heuristik. Heuristik bezeichnet die Kunst, auch mit unvollständigen Informationen, begrenztem Wissen und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Ein solches heuristisches Wissen lässt sich nicht oder nur schwer in einem Algorithmus formulieren. Moderne künstliche Intelligenz bedeutet, aus Erfahrung praktische Lösungen für gegebene Probleme zu lernen, so wie Menschen es tun würden. Nun hat das eine Auswirkung auf Searles Gedankenexperiment mit dem chinesischen Zimmer, in dem ich zwar in der Lage bin, Chinesisch zu produzieren, nicht aber es zu verstehen. Unsere künstlichen Intelligenzen können heute einiges mehr, aber ich denke nicht, dass das der Fall ist. Dass die Fähigkeit zu lernen nicht automatisch bedeutet, dass sie auch das chinesische Zimmer anders bewerten lassen. Die künstlichen Akteure, die wir vorhin in den Beispielen gesehen haben, wissen nicht, was Schwerkraft ist, warum sie laufen oder gar, dass sie laufen. Sie sind lediglich vielfältig verknüpfte Recheneinheiten, die so gestaltet sind, dass ihr Verhalten dem des Menschen ähnelt. Bei allem, was sie tun, denken und fühlen sie wahrscheinlich nichts. Nun, die Frage, die mich interessiert und die ich jetzt nur kurz noch anreißen möchte, lautet: Können Maschinen mit einem solchen künstlichen neuronalen Netzwerk nicht nur bestimmte Aufgaben, sondern auch Lösungen komplexer moralischer Probleme lernen? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich einen Philosophen herangezogen, der vielleicht nicht ganz naheliegend ist, dessen Überlegungen zu Ethik und Moral aber erstaunlicherweise sehr gut zu dem passen, was jetzt über künstlich intelligente Maschinen bekannt ist. Und zwar handelt es sich um den antiken griechischen Philosophen Aristoteles, der lebte ungefähr 350 vor Christus. Und er sagte, moralische Entscheidungen finden im Bereich derjenigen Dinge statt, die meistens geschehen, wo aber ungewiss ist, wie sie ausgehen werden und dort, wo unbestimmt ist, wie zu handeln ist. Moralische Probleme sind also für Aristoteles dadurch gekennzeichnet, dass eine Entscheidung auf unvollständigen Informationen aufbauen muss. Ein Algorithmus, der immer nur eine einigermaßen konkrete Handlungsanweisung für ein bekanntes Problem geben kann, wird hier nicht immer weiterhelfen. Erinnern Sie sich an das Beispiel, das wir am Anfang gegeben haben. Genau das macht in der Regel ein moralisches Dilemma aus, dass Sie zwar in einer gegebenen Situation einige Regeln kennen, die Situation aber zu der gelernten Regel im Widerspruch steht. Hierzu ein weiteres kurzes Beispiel. Sie sehen, wie ein Waggon über ein Gleis auf eine Gruppe Menschen zufährt. Sie können die Gruppe nicht warnen, den Zug aber stoppen, wenn Sie einen sehr dicken Mann auf die Gleise schubsen, der gerade zufällig neben Ihnen steht. Sicher haben Sie alle gelernt, dass Sie nicht töten dürften, und den Mann vor den fahrenden Zug auf die Gleise zu schubsen, würde ihn mit ziemlicher Sicherheit umbringen. Sie sind sich aber auch relativ sicher, dass Sie in dieser konkreten Situation eventuell größeres Leid verhindern könnten, wenn Sie dafür den Mann neben Ihnen opfern. Also ich denke, da sind diese Kriterien erfüllt. Es ist ungewiss, was zu tun ist. Das passiert relativ häufig. Aber die Lösung ist nicht immer hundertprozentig klar. Ja? Sie müssen also irgendwie eine Entscheidung auf Grundlage unvollständiger Informationen fällen. Egal, wie lange wir uns jetzt Zeit nehmen, um über dieses Problem nachzudenken und darüber zu diskutieren, wir würden uns kaum auf eine Lösung einigen können. Trotzdem, wenn wir uns gerade jetzt in dieser konkreten Situation oder wenigstens in einem vergleichbaren Dilemma befinden würden, würde jeder von uns eine Entscheidung treffen. Und zwar die, im Idealfall die, die er für die richtige hält. Aristoteles würde sagen, dass wir mit dieser konkreten Entscheidung unsere Vorstellung vom guten Leben zum Ausdruck bringen. Und hier setzt meine These an. Könnten wir all unsere unterschiedlichen Entscheidungen, die wir hier jeder für sich in der jeweils konkreten Situation fällen würden, in einer digitalen Kartei speichern, dann könnten wir ein neuronales Netzwerk damit trainieren und es würde aus einer Vielzahl von Beispielen moralischen Verhaltens lernen. Indem es unsere unterschiedlichen Beispiele analysiert, trainiert das Netzwerk, moralisches Verhalten zu erkennen und im Bedarfsfall selbst anzuwenden. Aristoteles geht davon aus, dass moralisch gutes Verhalten eine Frage der richtigen Gewöhnung ist. Das Verhalten ist gut, wenn es auf der Grundlage der Erfahrung die Idee des guten Lebens in einer konkreten Situation optimal verwirklicht. Könnte eine Maschine, die Zugang zu unserem moralischen Verhalten als Datenbasis hat, selbst die Idee des guten Lebens in seinem Verhalten optimal verwirklichen? Also indem es durch das Darstellungslernen, wie ich das vorhin beschrieben habe, aus dem vielfältigen Verhalten ein gemeinsames Muster abstrahiert durch Analyse und dieses Muster dann auf neue Situationen anwendet, so wie der Läufer, den wir gesehen haben, der Digitale, das, was er gelernt hat, wie man läuft, auch auf neue Umgebungssituationen angewandt hat. Unsere Erfahrung mit künstlich intelligenten Systemen zeigt, dass sie uns in allen Bereichen übertreffen, in denen sie zum Einsatz kommen. Sie spielen besser Schach, sie erkennen Tumore besser als wir, sie können, wenn auch nicht vollkommen unfallfrei, so doch auf jeden Fall sicherer als wir Autos durch den Straßenverkehr steuern. Warum sollten sie nicht auch moralische Dilemma besser lösen können als wir? Nun, wie Sie sich sicher schon gedacht haben, ist meine These heute noch sehr nah an der Science Fiction. Zum einen gibt es kein solches Datenset von moralischem Verhalten oder aus moralischen Entscheidungen von Menschen, das für das Training erforderlich wäre. Und zum anderen wäre kein neuronales Netzwerk, das wir heute kennen oder das heute schon existiert, komplex genug, um diese Daten zu analysieren und das Gelernte erfolgreich umzusetzen. Nun, was bedeutet das für das Verhalten einer Maschine in Bezug auf Verantwortung? Selbst wenn es so wäre, dass es ein solches Netzwerk gibt und wir die Daten hätten, wer wäre für das Verhalten einer solchen Maschine verantwortlich? Nun, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht genau. Wenn wir Menschen handeln, dann nehmen wir in der Regel für uns in Anspruch, verantwortlich für das zu sein, was wir tun. Wir gehen davon aus, dass wir verantwortlich sind, weil wir in Freiheit taten, was wir taten, und weil wir wussten, was wir tun, als wir es taten. Hier greift jedoch wieder die Einsicht des chinesischen Zimmers. Unsere Maschine mag zwar in der Lage sein, zu tun, was wir getan hätten, oder sogar noch besser zu handeln als wir, aber sie weiß nicht, was sie tut. Und auch, dass sie es wie ein Mensch in Freiheit tut, würden viele von uns bestreiten. Diese beiden Kategorien, Freiheit und Wissen, sind keine Konzepte, die wir einer Maschine heute zuschreiben würden. Andererseits haben Maschinen uns in der Vergangenheit immer wieder verblüfft. Sie haben Erstaunliches geleistet, was wir nie für möglich gehalten hätten. Denken wir an selbstfahrende Autos oder lernende Schachcomputer, dann beobachten wir gleichzeitig, dass Maschinen autonom, also selbstständig handeln und ihr Verhalten vielleicht sogar selbst gelernt haben. Sie verdanken ihr Verhalten also nicht einem auferlegten Algorithmus, gegen den sie nicht verstoßen könnten. Turing glaubte, das hatte ich eingangs schon mal erzählt, dass sich die Redeweise von der denkenden Maschine bis zum Ende des 20. Jahrhunderts durchsetzen werde. Also die Redeweise von der denkenden Maschine. Vielleicht wird sich bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Redeweise durchsetzen, dass auch Maschinen frei und sich ihres Handelns bewusst sind. Man wird dann sagen können, die Maschine hat dies frei und bewusst getan, sie ist für die Folgen ihres Handelns verantwortlich, ohne dass man damit rechnen muss, dass einem widersprochen wird. Vielen Dank.